Ja, heute, das ist eine Predigt, wo ich schon lange, lange nachgesucht habe. Das, was ich immer wissen wollte. Und zwar, Jesus sagt, die Schriften geben Zeugnis von mir. Und ich wollte immer wissen, was Jesus den Emmaus-Jüngern gesagt hat. Und danach, als er den 11 Jüngern erschienen ist und gesagt hat, und ihnen die Augen geöffnet hat, das fand ich ganz wichtig, und ihnen die Schrift erklärte. Da habe ich gedacht, warum haben die das nicht genau aufgeschrieben? Und Leute, ich habe ein Buch gelesen, wo all diese Stellen angegeben sind. Und ich finde das so wunderbar und ich möchte das heute mit euch teilen. Denn in unserer heutigen Zeit haben wir sehr viele Bücher über die Heilige Schrift. Die Frage ist, wie viel forschen wir selber in der Heiligen Schrift? Nicht jetzt so, wenn wir ein Thema haben, sondern wirklich forschen. Wir hatten eben angeschnitten über die Hölle. Ja, und da habe ich gesagt, da habe ich ein Buch drüber. Wie viel machen wir uns Gedanken darüber? Wenn wir mal sehen, was Jesus darüber gesagt hat, werden wir ganz erstaunt sein, wenn wir in bestimmte Worte oder Begriffe oder was wissen wollen und wir fangen an zu forschen. Und das, was wir heute machen, ist ein sorgfältiges Studium der Aussagen Jesu, die er über das Alte Testament, über die Schriften gemacht hat. Und was wichtig für uns dabei ist, wichtig ist, dass wir dabei um das Licht bitten, um das Licht des Heiligen Geistes, der uns diese Schriftstellen auch aufschließt und dass wir sie verstehen. Wisst ihr, das Wort eröffnete ihnen die Augen geht mir so nach, dass ich manchmal denke, Gott, du musst auch mir die Augen öffnen für das, was da wirklich steht. Man überliest so vieles, aber wenn wir darum bitten, Gott, öffne mir die Augen, hol mich da ab und der macht das, wo ich stehe, dass ich es verstehen kann, aufnehmen kann für mein Leben. Und das ist ganz wunderbar, wie er mit jedem Einzelnen geht. Ich gebe das weiter, was in dem Buch steht, Christus in den Büchern der Bibel. Jesus nahm Bezug auf 20 alttestamentliche Personen, wenn er auf Schriften hinwies. Es waren ja immer nur die alten Schriften, was da war. Ne? Er verwies auf 19 Bücher des Alten Testamentes. So, müssen wir wissen. Er verwies darauf, auf die Erschaffung des Menschen, auf die Institution der Ehe, auf die Geschichte von Noah, Abraham und Lot und auf die Vernichtung Sodom und Gomorras. Das können wir alles im ersten Buch Mose nachlesen. Ich gebe immer nur mal so kurz an, damit das nicht so lange wird, hier die Stellen. Aber ihr dürft nachher gerne ein Manuskript mitnehmen, weil das ist einfach ein Schatz mit den ganzen Texten, wo wir es finden können, zum eigenen Studieren für euch auch. Ne? Und hier, was im zweiten Buch steht, Jesus spricht von der Begegnung Mose im brennenden Dornbusch, vom Manna und von den 10 Geboten und vom Lösegeld. Das finden wir dort. Und dann verwies er auf das Zeremonialgesetz zur Reinigung von Aussätzigen und auf das große Moralgesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus redete auch über die bronzene Schlange, die in der Wüste erhöht war, und über das Gesetz des Schwurs, wie wir damit umgehen sollten. Wir stellen fest, dass Jesus aus den alttestamentlichen Schriften fortwährend die Menschen unterwies. Fällt uns gar nicht so auf, wenn er redete, aber es waren alles Aussagen aus dem Alten Testament. Und bei der Versuchung in der Wüste, da sind wir schon eher so richtig zu Hause, da wissen wir, was da vorging, da zeigt er uns, wie wir mit dem Feind umgehen können und wie wir ihm entgegentreten und seine Absichten vereiteln können. Was tat Jesus? Er gab die 3 treffenden Antworten und alle diese Antworten, die er Satan gab, finden wir im 5. Mose. Also wie hat er geantwortet? Mit der Schrift, aus der Schrift heraus. Da brauchen wir uns nicht Gedanken sagen, oh, hoffentlich sage ich das richtig oder sowas. Wenn wir die Schrift nehmen, proklamieren und das sagen, ich stelle mich auf das, was da steht, dann ist das das, was Gott gesagt hat, inspiriert durch den Heiligen Geist und von den Menschen wiedergegeben, die es geschrieben haben. Jesus sprach auch über die Flucht Davids zu dem hohen Priester in Nob und über die Herrlichkeit Salomos und über den Besuch der Königin von Saba. Alles hat er so in so Geschichten erzählt und sie die Namen alle erwähnt. Über Elias Aufenthalt in der Wüste bei der Witwe in Zarpa und über die Heilung des Naamans. Und über die Ermordung des Zecharias. Also durch die Aussagen Jesus bestätigt er all diese Sachen, wo manche dann anzweifeln oder dies oder das sagen. Jesus hat all dies bestätigt. Und Jesus sagte oft zu den Zuhörern, und jetzt sind wir im Neuen Testament, er sagte, habt ihr nicht gelesen? Das steht doch alles da. Oder es steht geschrieben. Immer wieder macht Jesus aufmerksam. Er sagt, die Schriften zeugen von mir. Und an anderer Stelle, damit die Schrift erfüllt würde. Und dann macht er die Zuhörer darauf aufmerksam, dass sie falsch liegen. Und er sagt zu ihnen, ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt. Ihr müsstet es wissen, wenn ihr studieren würdet, wenn ihr lesen würdet, was da steht. Und als der Zeitpunkt seiner Kreuzigung näher rückte, da gewann das Zeugnis von Jesus über die Heilige Schrift noch mehr geistliche Tragweite. Da war es, im Lukas lesen wir, da hat er gesagt, Lukas 18, 31, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was durch die Propheten auf den Sohn des Menschen hingeschrieben ist. Ihr wisst, er hat sich immer als den Sohn der Menschen selber betitelt. Ne? Denn ich sage euch, dass noch dieses, was geschrieben steht, an mir erfüllt werden muss. Er sprach von dem, was noch kommen würde, und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Denn auch das, was mich betrifft, sagt Jesus, hat eine Vollendung. Dazu ist er gekommen. Und in der Nacht, als Jesus verraten wurde, wies er am Ölberg dreimal auf die Erfüllung dieser Schriftstellen über ihn hin. Drei seiner sieben Worte am Kreuz waren Worte der Heiligen Schrift und er starb mit einem Wort der Heiligen Schrift auf seinen Lippen. Kommen wir noch näher drauf. Und das vielleicht stärkste Zeugnis, das Jesus uns gab, war über seinen Tod und seine Auferstehung und über die Heilige Schrift nach seiner Auferstehung, als er mit den beiden Jüngern nach Emmaus unterwegs war. Und jetzt kommt das, was er ihnen sagte, wo ich immer neugierig, ja, was hat er ihnen denn alles gesagt? O ihr Unverständigen, sagt er, und trägen Herzens, ihr seid so träge an all das zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Ja, er sagte, habt ihr das nicht gelesen? Und dann fing er an. Und er fing an, von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen alle Schriften, was ihn betraf. Da wollen wir heute auch durchgehen. Fand ich immer toll. Da habe ich gedacht, meine Güte, warum haben die das nicht alles aufgeschrieben? So, und dabei belegte er besonders seinen persönlichen Sieg über den Tod durch das Zeugnis der Heiligen Schrift. Er sagte nicht hier, ich bin den Tod In der Schrift stand dies alles und das belegte er ihnen aus den Schriften. Und danach erschien er also den 11 Jüngern und erklärte ihnen: Dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war. Dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Mose und den Propheten und den Psalmen. Ich füge hier noch die Psalmen hinzu, weil da steht so viel in den Psalmen von Jesus auch. Und dann kommt das Wort hier. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen, und sprach zu ihnen: So steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Und das ist mein Gebet, fange ich bei mir immer selber an. Herr, öffne mir die Augen, dass ich verstehen und sehen kann, was du möchtest. Öffne mir die Augen. In der Offenbarung, gehen wir ins letzte Buch, wir haben angefangen im ersten, wird unser Blick erweitert und uns zeigt unseren verherrlichten Heiland. Und ich finde das so wunderbar. Er ist immer noch derselbe Jesus, der er war, als er auf Erden war. Er nimmt immer noch und zitiert die Heilige Schrift und legt sie auf sich selber aus. Das hat er damals getan, das tat er auch noch, als er die Offenbarung, da dem Johannes das mitgeteilt hat. Er sagte: Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und ich bin der Lebendige und ich war tot und siehe, ich bin lebendig und in alle Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Todes, Hades, Hölle. Wer mag da Angst haben? Jesus hat die Schlüssel. Ist das wunderbar für uns? Er hat die Schlüssel. Und an anderer Stelle weiter in Offenbarung heißt es: Der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Wie oft bete ich das, wenn wir an die verfolgten Christen denken, wie Gott Türen aufmacht, wo wir nie gedacht haben, dass da geöffnet wird. Zum Beispiel die Beka-Hochebene war von den Terroristen so besetzt, ließen auch niemanden rein. Jetzt ist das Flüchtlingsgebiet. Die Christen kommen auch rein und viele bekehren sich überall. Und es ist wunderbar, wo Jesus Türen aufschließt, ist niemand der, der sie zuschließen kann. Wo er zuschließt, macht keiner mehr auf. Und er hat gesagt, dass das Evangelium verkündigt wird auf der ganzen Welt. Und dann wird das Ende sein. Das ist das wirkliche Zeichen, dass er kommen wird bald. Wenn das Evangelium allen verkündigt wird und die Türen werden aufgehen und es sind überall Menschen, die danach schreien, dass in ihrer Regierung Türen aufgemacht werden. Und wisst ihr was? Im Untergrund, in den Gefängnissen, in den Umerziehungslagern, in diesen Ländern werden mehr gekommen zu Christus als je zuvor. Ist das wunderbar? Wo Jesus Türen aufmacht, kann keiner sie schließen. Und das ist, wo ich sage, die erleben Jesus Christus als ihren Herrn und ihren Gott und sagen, wir möchten, dass unsere Mitmenschen das auch erleben, dass sie erleben eine Erlösung durch Jesus Christus. Ja. Dann geht's weiter. Dann zitiert er zwei Stellen aus Jesaja, wo der Prophet schreibt: So spricht der Herr, der König Israel und sein Erlöser, der Herr der Heerscharen: Ich bin. Und in Jesaja spricht er vom Schlüssel des Hauses Davids, der es auf seinen Schultern legt. Nochmal, Jesaja spricht er da auch von. Von den frühesten Zeitaltern her sahen die Diener Gottes in der Zukunft den einen, der kommen sollte. Und als die Zeit seiner Ankunft näher rückte, wurde diese Vision über ihn immer klarer. Sie konnten immer mehr und mehr erkennen. Das Wissen, was wir haben durch die komplette Heilige Schrift, das Alte und Neue Testament, es war für sie oft eine Sicht, eine Vorschau, was den Propheten und so gezeigt wurde. Es wurde immer klarer, so dass es fast deutlich so war, das Leben Christi auf der Erde aus den Schriften des Alten Testamentes zu beschreiben. Und das wollen wir jetzt hören. Das ist einfach enorm, was sie alles schon gesehen haben. Von denen Jesus selbst sagt: Sie zeugen von mir. In Israels Hoffnung gab es eine zentrale Gestalt. Das Werk der Welterlösung sollte durch einen einzigen Mann vollbracht werden. Das war bekannt. Den verheißenen Messias. Da warteten sie auch drauf. Wir kennen die Aussagen der Jünger. Er ist es, er wird der Schlange den Kopf zertreten. Das kennen wir schon, den Ausspruch beim Sündenfall, als Jesus zu Adam und Eva sprach. Er würde ein Nachkomme Abrahams sein und er würde aus dem Stamm Juda kommen. Das war bekannt und darauf warteten sie. Und wir wissen, wie ihr Blick verblendet war und sie vieles anders sah. Und darum denke ich einfach, wichtig, öffne mir die Augen, dass ich erkenne. Jesaja blickte in die Zukunft. Jesaja, wenn wir Jesaja lesen, ach, da haben wir fast alles drin. Er sah ein großes Licht über den Menschen aufgehen und die im Finstern wandeln. Er sah schon ein großes Licht über Menschen, nicht nur über Israel, sondern über die Menschen aufgehen. Und als er näher hinschaute, sah er, wie ein Kind geboren wurde, ein Sohn wurde geschenkt und mit Staunen erkannte er die Namen, die dieses Kind beschrieben. Wunderbarer. Wunderbar war seine Geburt. Engel, Heerscharen kamen und sprachen davon, dass der Herr geboren war. Wunderbar. Er wurde von einer Jungfrau gezeugt. Wunderbar. Wo hat man das vorher oder jemals danach gehört? Wunderbar in seiner menschlichen Natur und vor allem seiner vollkommenen Sündlosigkeit. Und Paulus schreibt über ihn im Kolosser 2. Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Wenn wir etwas brauchen, zu wem wollen wir gehen? Zu ihm. Alles, alle Schätze findest du bei ihm. Nächster Name. Starker Gott, Vater der Ewigkeit. Und Jesaja begreift, dass diese Verheißung niemand anders war als Gott, der auf Erden ins Fleisch kam. Immanuel, sagt er, Gott mit uns, wird er auch genannt. Gott mit uns. Und wie Jesus selbst sagt, ich und der Vater, wir sind eins. Wer mich sieht, sieht den Vater, sagt er. Der Name Friedefürst gehört in ganz besonderer Weise zu Jesus. Er ist unser Friede. Erinnert euch noch an die Predigten, er ist unser Friede. Was wirklich Friede in unserem Herzen gibt, ist er. Die Umstände mögen schlimm sein, aber wenn wir ihn im Herzen haben, können wir Frieden haben, trotz der Umstände, weil er darüber steht. Seine Geburt brachte den Frieden auf zur Erde und als er sie verließ, vermachte er den Frieden seinen Jüngern. Und so lesen wir das auch im Kolosser, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Er hat Frieden gemacht, Versöhnung, uns ausgesöhnt mit Gott. Das hat er getan. Kolosser 1, Vers 20. Und wenn wir jetzt zurückkehren zu der Vision des Jesajas, in Jesaja 11 finden wir das, dann sieht der Prophet das Kind, das geboren werden sollte, auf dem Thron Davids sitzen. Weiter sieht er die herrliche Ausbreitung seines Reiches und er spricht davon aus Isais, das war praktisch Vater Davids, aus dem Stumpf wächst ein Spross, aus seinen Wurzeln schießt ein neuer Trieb. Die Propheten, einer nach dem anderen, vervollständigen jetzt dieses Bild. Der Prophet Micha sieht die kleine Stadt, in der Jesus geboren werden sollte. Und er verrät uns den Namen, dass sie Bethlehem heißt. Jesaja sieht die Verehrung der Weisen, die kommen. Jeremia sieht den Mord an den unschuldigen Kindern, die in Bethlehem geschahen. Hosea sieht die Flucht Jesu nach Ägypten. Und Jesaja zeichnet ein Bild von seiner Sanftmut und von seiner Freundlichkeit, seiner Weisheit und seinem Wissen. Und wie er zur Zeit seines Lebens all das an den Tag legte, von der Stunde an, wo er zum ersten Mal im Tempel war und mit den Schriftgelehrten sprach, und dann weiter, als er den Tempel reinigte und die Jünger erinnerten sich an das Wort im Psalm: Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Jesaja stellt ihm vor, wie er den Elenden, Schwachen gute Nachricht bringt, wie er verbindet, die gebrochenen Herzen sind und den Gefangenen Freilassung ausruft und ihre Kerker öffnet. Weiter steht von ihm, er wird Freudenöl anstelle der Trauer setzen und wie er dem verzagten Geist ein Ruhmesgewand anzieht. Hallo, wir haben heute Morgen davon gesprochen, wenn es uns schlecht geht. Dem verzagten Geist will er ein Ruhmesgewand anziehen. Wie kommen wir drin vor? Indem wir anfangen, Gott zu rühmen, ihm zu ehren, ihm zu danken, ihm zu loben. Und wenn Jesus in die Gegenwart trauernder Menschen kam, wurde Trauer in Freude verwandelt. Die arme Frau, die 18 Jahre von Jesus, von Satan gebunden war, wurde durch das Wort Jesu gelöst. Sein Evangelium war wirklich eine gute Botschaft für alle Menschen, die es hörten. Sie waren mit Kraft und mit Vollmacht ausgesprochen. Jesaja veranschaulicht auch uns die Szene vom guten Hirten. Jesus die Geschichten erzählt. Im Bausch seines Gewandes spricht er davon. Das ist einfach toll. All das, was beschrieben ist, der gute Hirte, wie Jesus sein würde, wenn er kommen würde. Und dann singt Zacharia, singt: Juble laut, Tochter Zion. Und dann sieht er einen demütigen König, wo sind unsere Kinder, auf einem Eselsfohlen in Jerusalem einziehen. Ja, er sieht Jesus schon auf einem Füllen in Jerusalem einziehen. Ja. Und ein weiterer Psalm, im Psalm 8, Vers 3, wir hatten das eben ab Vers 4 nämlich angefangen, da steht, fügt er die Hosianna-Rufe der Kinder hinzu, aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du eine Macht gegründet. Wenn wir lesen, was wiedergegeben wird im Neuen Testament, da steht, hast du Lobpreis durch den Munde der Kinder. Aber das ist eine Macht, wie es den Kindern erklären wollte. Es ist eine Macht, was er uns gegeben hat. Lobpreis für Gott. Deine Bedränger willen zum Schweigen zu bringen, den Feind und den Rachgierigen. Die Propheten konnten ein wenig von der Art und dem Ausmaß des Werkes unseres Herrn voraussehen. Das Licht, das von Zion ausgehen sollte, sollte für die ganze Welt leuchten. Juden und Heiden würden gleichermaßen gesegnet werden und der Geist Gottes würde über alles Fleisch ausgegossen worden. Joel schreibt davon, Petrus spricht nachher davon. Jesaja sagt, alle Enden der Erde sehen die Rettung unseres Gottes. Und das Bild des siegreichen, triumphierenden Messias war den Juden zur damaligen Zeit sehr bekannt. Sie waren von der Vorstellung eingenommen, dass sie ihn, als er wirklich kam, nicht erkannten. Von diesem siegreichen Jesus, das war das Bild, was sie im Kopf hatten. Aber Johannes, der Täufer, sagte dazu, er ist mitten unter euch und ihr erkennt ihn nicht, ihr kennt ihn nicht. Manche mögen ihn doch gekannt haben und so auch. Aber er sagt, ihr kennt ihn nicht, ihr wisst nicht, wer das wirklich ist. Das ist der Messias. Er spricht schon, siehe, das ist Gottes Lamm. Ihr kennt ihn nicht als den, der er wirklich ist. Und Paulus sagt, und das finde ich ganz gravierend, im 1. Korinther 2, Vers 8 sagt er, wenn sie ihn erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeiten nicht gekreuzigt haben, wenn sie gewusst hätten, wer er wirklich war. Aber sie hätten es wissen können und sie hätten es wissen müssen. Denn die Propheten, die seine Herrlichkeit voraussagten, sprachen in nicht weniger gewissem Ton von seiner Niedrigkeit, seiner Verwerfung und von seinem Leiden. Kennt ihr das? Was man nicht hören will, das blendet man einfach aus und kriegt das gar nicht mit. So ist es denen damals gegangen. Wieder meine Bitte. Herr, öffne uns die Augen, dass wir erkennen. Wir sind manchmal so auf was fokussiert und meinen, das muss so sein. Jesaja, das 53. Kapitel, das ist das Leidenskapitel des Messias. Und er schreibt, wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen. Können wir uns vorstellen, wie er aussah, wie er gefangen genommen wurde, nach dem Abendmahl, nach dem Passa, was sie gefeiert hatten. Er wurde geschlagen, verspottet, gegeißelt, nicht zu essen. Und wie entstellt er war, als er sein Kreuz trug, so kraftlos schon. So entstellt war sein Aussehen mehr als irgendeines Mannes. Und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Können wir uns gar nicht vorstellen, was da ging. Was für eine Bestürzung muss den Propheten ergriffen haben, als er diese Vision sah, mit all der Majestät des leidenden Messias. Das hatten sie schon gesehen. Er sagt, er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen und Leiden vertraut war. Alle verlassen, alle gingen, als er gefangen wurde. Der Prophet sieht diesen Heiligen wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wurde und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern und er tat seinen Mund nicht auf. Wortwörtlich schreibt Jesaja das, was geschehen ist bei seiner Kreuzigung. Jesaja sieht ihn überaus einen gewaltsamen, überaus gewaltsamen Tod sterben. Er sagt, er wurde abgeschnitten vom Lamm der Lebendigen. Und Daniel sagt, Daniel 9, Vers 6 teilt uns mit, es wird der Gesalbte, also der Messias, ausgerottet werden, ohne dass eine Schuld an ihm wäre. Daniel schon gesehen. Und nun auf einmal vereinigen sich die Stimmen der Propheten zu einem Chor, um über die Art seines Todes zu berichten. Der Psalmist sieht, dass er von seinen Jüngern verraten wurde. Er sagt, selbst mein Freund, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Zacharia berichtet von den 30 Silberstücken und von dem Verrat. Und dann wir lesen, wie die Silberstücke dem Töpfer hingeworfen wurden. Und Jeremia lesen wir, wie sich die Schafe zerstreuten, nachdem der Hirte geschlagen war. Alle verließen ihn. Jesaja wiederum sieht, wie der Messias von einem Tribunal zum anderen geschleppt wird. Und im Psalm 27 sagt er die falschen Zeugenaussagen voraus, die gegen ihn vorgebracht wurden. Alles vorausgesagt, die falschen Zeugen, die man aufführte. Der Psalmist beschreibt die wirkliche Art seines Todes, die Kreuzigung. Er sagt, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Und dass der Messias zu den Verbrechern gezählt wird und für seine Mörder Fürbitte leistet, wird auch vorausgesagt. So klar wird die Vision des Psalmisten, dass er erkennt, wie die Vorübergehenden den Gekreuzigten verspotten. Was muss die ergriffen haben, als sie das alles sah? Er sieht die Soldaten die Kleidung untereinander teilen und sein Gewand, dass es verlost wird. Habt ihr es im Kopf? Haben wir alles im Kopf? Jesaja sagt das schon voraus. Im Psalm lesen wir wieder, wie ihm Essig gegeben wird, um seinen Durst zu löschen. Er hört seinen Schrei im Augenblick der Qual. Lesen wir im Psalm. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eins der Worte Jesu. Seine letzten Worte: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wurde auch vom Psalmisten vorher gesagt. Und gelehrt durch den Geist schreibt der Psalmist an anderer Stelle, jetzt hören wir, woran er gestorben ist. Der Hohn hat mein Herz gebrochen. Psalm 69, Vers 21. Johannes teilt uns mit, dass die Soldaten die Beine der beiden Räuber brachen, die mit ihm gekreuzigt worden waren, um ihren Tod zu beschleunigen, sie sich nicht mehr halten konnten, weil der Sabbat ja anfing und die wollten die abnehmen vorher. Jetzt lese ich das vor, was Johannes schreibt. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Dann schritt hier, denn dies geschah, damit die Schrift erfüllt würde. Kein Bein von ihm wird zerbrochen werden. Und wieder sagt eine andere Schrift, sie werden den anschauen, den sie durchstochen haben. Ganz genau so erfüllte sich die Schrift. Jesaja schreibt, dass man die Absicht hatte, ihm ein Grab bei den Gottlosen zu geben. Das heißt, ihn an einen Ort zu verscharen, wo man hingerichtete Verbrecher verscharrte, muss man wirklich sagen, weil die wurden nicht so mit irgendwas beigesetzt, die verscharrte man außerhalb. Aber es war woanders vorhergesagt. Es war ihm anders bestimmt. In Wirklichkeit ist er bei einem Reichen im Tod gewesen. Wir kennen die Geschichte. Denn es kam ein reicher Mann von Arimathea mit Namen Josef, der bat um den Leib Jesus und er legte ihn in eine neue Gruft. Seht ihr, das Bild läuft parallel, alles vorhergesagt. Die Vision der Propheten ging über das Kreuz und über das Grab hinaus und sie schlossen auch die Auferstehung und die Himmelfahrt sowie den letzten Triumph des Herrn mit ein. Und David singt, unser David immer wieder. Meine Seele, sagt er, wirst du dem Scheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sieht. Wir wissen aber, dass David begraben, sein Grab bei uns ist. Wir kennen das von den Reden her. Du wirst mir kundtun, den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeit in deiner Rechten immer da. Und Jesaja schließt die Prophetie, nachdem er die Erniedrigung und den Tod des Messias prophezeit hat, mit den bemerkenswerten Worten. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seiner Seele willen, wird er Frucht sehen und er wird sich sättigen. Und wisst ihr was? Hier sitzt auch noch seine Frucht. Wir sind auch seine Frucht. Ne? Seit Urzeiten her schauten die Gläubigen auf Ereignisse voraus, die teilweise auch heute noch für uns in der Zukunft liegen. Es hat sich noch nicht alles erfüllt. Und da lese ich einen Text aus Juda, Juda 14, der schreibt davon. Und Juda war der Bruder Jesu. Er hat nur ein Kapitel geschrieben. Es hat aber auch Henoch, da spricht Juda von, der siebte von Adam, von diesem geweissagt und gesagt: Siehe, der Herr ist gekommen inmitten seiner heiligen Tausende, Gericht auszuführen wider alle und völlig zu überführen alle ihre Gottlosen. Und wisst ihr, welches Wort mir da auffiel? Gottlos. Was heißt das? Oh, das ist ein Gottloser. Das sind Menschen ohne Gott. Gottlos. Das müssen wir einfach wissen. Dann geht's weiter. Von all ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, und von all den harten Worten, welches gottlose Sünder wieder ihnen geredet haben. Hiob sagt, und da kommen wir auch noch hin, wir überlegen jetzt gerade die ganze Zeit, was hat Hiob da erduldet und wie war sein Glaube. Was sagt er? Hiob 19, 25. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub stehen und ich werde ihn für mich sehen. Das war seine Vision nachher, die er hatte. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wie viel mehr haben wir an Information heute in der Heiligen Schrift? Wie viel mehr können wir anhand der Schriften beweisen, geschichtlich und all das? Dieser Jesus hat gelebt, ist nicht einer, der erfunden worden ist oder so. Die Geschichte beweist es bis heute. Sacharja hatte eine Vision, wie der Herr als König über die ganze Erde auf dem Ölberg steht und alle seine Heiligen mit ihm. Das können wir im Sacharja nachlesen. So wie die Prophezeiungen der Vergangenheit erfüllt wurden, so gewiss werden auch die Weissagungen der Zukunft erfüllt werden. Das dürfen wir wissen. Und im Hebräer lesen wir, jetzt aber sehen wir ihn noch nicht alles unterworfen, wir sehen aber Jesus mit Herrlichkeit und mit Ehre gekrönt. Könnt ihr den schon sehen? Er ist schon beim Vater mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Und Jesus sagt, ja, ich komme bald. Oder ja, ich komme in Schnelle. Eine andere Übersetzung sagt. Und wir können einfach nur sagen, Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Amen. Amen.